Tag, mein Name ist Conan, ich gehöre der Jodo-Buddhistischen Gemeinschaft an und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast Einfach Buddha. Das erste Buch in der japanischen Geschichte, das auf kaiserlichen Befehl hin einer Bücherverbrennung zum Opfer fiel, war das Hauptwerk von Honen Shonin, dem Gründervater der Jodo-Shu. Das war im Jahr 1227. Das Senchaku Hongan Nembutsu-Shu, auf Deutsch etwa Textsammlung über das im Hauptgelübde ausgewählte Nembutsu, konnte aber zum Glück von Honens Schülern heimlich kopiert und später weiterverbreitet werden, so dass es uns heute noch erhalten ist. Nachdem wir uns in den letzten drei Folgen mit dem Dharma der drei Sutren des reinen Landes beschäftigt haben, schauen wir uns jetzt einmal Honens wichtigstes Buch mit seinen Kerninhalten an. Es wird auch kurz Senchakushu genannt. Honen war der erste einer Reihe von buddhistischen Mönchen in Japan, die die buddhistische Lehre radikal revolutionierten. Seine Revolution bestand unter anderem darin, dass er die bis dahin im Buddhismus als grundlegend akzeptierte Sonderstellung der ordinierten Mönche und Priester sowie die buddhistischen Ordensregeln und Übungen ablehnte. Für Honen gab es keinen Unterschied zwischen Ordinierten und Laien, zwischen Priestern und einfachen Gläubigen. Als einzige Praxis genügte die einfache Rezitation des Nembutsu, Namu Amida Butsu, der Formel »Ich nehme Zuflucht zu Amida Buddha«. Diese Lehre hatte er in seinem Werk Senchakushu dargestellt und mit zahlreichen Textstellen aus Werken anderer, oft chinesischer buddhistischer Meister wie Shandao untermauert. Honen verfasste das Senchakushu auf Bitte von Kujo Kanesane, einem adligen Laienanhänger, der zugleich so etwas wie der japanische Premierminister war. Wegen des starken Widerstands der damals etablierten buddhistischen Schulen gegen Honens Lehre war ursprünglich vorgesehen, dass das Buch, nachdem Kanesane es gelesen hatte, im Garten vergraben werden sollte. Nur 6 von Honens Schülern hatten zu seinen Lebzeiten die Erlaubnis, das Werk heimlich zu kopieren und weiter zu verbreiten. Der starke politische Druck zeigte sich 1207, als sowohl Honen als auch sein Schüler Shindan in die Verbannung geschickt wurden und an 4 von Honens Schülern die Todesstrafe vollstreckt wurde. 15 Jahre nach Honens Tod wurde im Jahr 1227 sein Grab von Novizen des Tendai-Tempels Enryaku-ji zerstört und es kam zu der anfangs erwähnten Bücherverbrennung von Honens Buch. Auch sein Schüler Shindan, der Begründer der Jodo-Shinshu, musste weitere Unterdrückung durch die Shogunatsregierung in Kamakura erfahren. Warum wurden Honen und sein Buch auf so extreme Weise verfolgt und unterdrückt? Das Senchakushu besteht aus 16 Kapiteln, in denen Honen seine Lehre der Jodo-Shu, der Schule des reinen Landes von Amida Buddha, ausführlich erklärt. Er vollbringt darin das Kunststück, seine überwältigten Gefühle zu dem Zeitpunkt, als er nach 25 Jahren des Studiums das Nembutsu als die Übung erkannte, die Amida Buddha ausgewählt hatte, 1:1 in Worte zu fassen. In dieser Folge seien nur ein paar Grundideen daraus vorgestellt. Das erste Kapitel beginnt er mit einem Zitat von dem chinesischen Mönch Tao Zhou durch die provozierende Frage, wenn doch alle Wesen die Buddha-Natur in sich haben und jedes von ihnen im Laufe ihrer Wiedergeburten viele Buddhas getroffen haben, warum konnten sie dann diesem Kreislauf der Wiedergeburten noch nicht entkommen? Die Antwort auf diese Frage ist, dass so viele Jahre nach Shakyamuni Buddhas Tod die meisten Wesen nicht mehr in der Lage sind, dem sogenannten heiligen Weg zu folgen, bei dem man durch schwierige Übungen aus eigener Kraft die Buddhaschaft erreichen möchte. Die einzige Hoffnung für diese Wesen ist der andere der beiden Dharma-Wege, der Weg des reinen Landes, zu dessen Übungen alle Wesen befähigt sind und nur auf die Kraft Amida Buddhas zu vertrauen brauchen. Man kann es sich bildlich auch so vorstellen. Die einen wählen den anstrengenden Landweg, der sich den Berg hochwindet und viel eigene Kraft erfordert, mit einem unsicheren Ausgang. Die anderen wählen den einfachen Seeweg und besteigen das Schiff, das ihnen Buddha bereitstellt, um sicher an das andere Ufer des großen Ozeans, den unser leidvolles Leben darstellt, zu gelangen. Im Anschluss beschreibt Honen die 5 wahrhaftigen Übungen, die in der Jodo-Shu praktiziert werden und uns die Geburt ins reine Land garantieren. Durch diese 5 Übungen bauen wir eine vertrauensvolle Beziehung zu Amida Buddha auf, wie eine Freundschaft oder die Liebe zu unseren Eltern. Die erste Übung ist das Lesen und Rezitieren der 3 Sutren des reinen Landes, die von Amida Buddha handeln. Die zweite Übung ist die Kontemplation, in der wir das reine Land, Amida Buddha und die ihn begleitenden Bodhisattvas vor unserem inneren Auge visualisieren. Die dritte Übung ist die Verehrung von Amida Buddha, indem wir ihm, zum Beispiel durch Verbeugungen, unsere Achtung erweisen. Das Nembutsu, die Anrufung von Amidas Namen, ist schließlich die 4. und wichtigste Übung. Sie genügt auch als einzige Übung, kann aber von den anderen 4 Übungen unterstützt werden. An 5. Stelle kommt noch das Darbringen von Opfergaben wie Räucherstäbchen, Wasser oder Nahrungsmitteln dazu. Alle diese 5 Übungen wurden später von Honens Nachfolgern im Otsutome, unserem heute praktizierten Alltagsritual der Jodo-Shu, auf geniale Weise zusammengefasst. Wenn wir das Nembutsu oder alle 5 Übungen immer wieder durchführen, ist uns die Geburt in Amida Buddhas reines Land sicher. Der japanische Professor Masayuki Taira hat über die Wirkung von Honens Buch einen interessanten Aufsatz mit dem übersetzten Titel Honen Shonins Gebet und Wunsch in der 79. Ausgabe der Zeitschrift Jiku Tabibito von 2024 veröffentlicht, aus dem hier einige Aspekte aufgeführt werden sollen. Sie können auch heute noch zum Vorbild für eine menschliche Art des religiösen und sozialen Miteinanders dienen. Nachdem Honen also über 25 Jahre lang sämtliche buddhistischen Sutren und Schriften mehrmals gelesen hatte, kam er zu dem Schluss, dass Amida Buddha in seinem Hauptgelübde oder auch Lieblingswunsch, das Nembutsu, die Anrufung Namu Amida Butsu, als die einzige Praxis ausgewählt hat, die allen fühlenden Wesen ohne Ausnahme Zugang in sein reines Buddhaland, also in ein friedvolles, störungs- und sorgenfreies Leben gewähren kann. Honen schrieb in seinem Buch, wenn Amida es in seinem Hauptgelübde zur Bedingung für unsere Aufnahme in sein reines Land gemacht hätte, dass wir Buddha-Statuen und Tempel bauen müssen, dann hätten die Armen und Notleidenden keine Hoffnung auf Befreiung. Aber es gibt nur wenige Reiche, während es viele Arme und Notleidende gibt. Wenn die Bedingung wäre, dass wir weise und intelligent sein müssen, dann hätten die Einfältigen und Nichtweisen keine Hoffnung. Aber es gibt nur wenige Weise und viele Einfältige. Wenn wir viele Dinge lesen und hören müssten, dann hätten ebenso nur die wenigen Belesenen eine Hoffnung auf Geburt ins reine Land. Und wenn nur die ordinierten Mönche und Nonnen, die immer die Ordensregeln einhalten, dorthin geboren werden könnten, dann hätten nur wenige von ihnen eine Hoffnung darauf. Deshalb hat Amida nur die Anrufung seines Namens, das Nembutsu, als die Übung ausgewählt, die alle Wesen ohne Ausnahme erfüllen können. Dies ist wohl die Kernaussage von Honens Buch. Honen war selbst überzeugt von Amida Buddhas großem Mitgefühl, das alle Wesen umfasst und auch die, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden, mit Herzenswärme und Menschlichkeit umgibt. Honen lehnte zwar die anderen buddhistischen Übungen, die auf das Erreichen der Buddhaschaft aus eigener Kraft basierten, nicht ab. Aber es genügt, wenn man diese Übungen dann später im reinen Land beginnt, wo unsere Buddha-Natur erst durch die andere Kraft Amida-Buddhas erweckt wird. In diesem irdischen Leben hielt er diese anderen Übungen für unnötig und im religiösen Sinne nutzlos. Außer dem Namu Amida Butsu braucht es also nichts, um Befreiung von Leid und die Geburt ins reine Land Amida Buddhas zu erreichen. Man muss dazu nicht seine bisherige Lebensweise oder Identität ändern. Natürlich ist es wünschenswert, für ein friedliches Miteinander der Menschen gute Taten zu vollbringen und freundlich zu seinen Mitmenschen zu sein. Aber dies gehört zum weltlichen Bereich menschlicher Logik, ebenso wie etwa Kants kategorischer Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Aber dieses Handeln führt uns spirituell nicht in den Zustand des reinen Landes, also innerer Frieden und Sorglosigkeit zu Lebzeiten und eine Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten ohne Wiederkehr nach unserem Tod. Denn hierfür ist alleine das Namu Amida Butsu, das wir aussprechen, entscheidend. Auf unser Alltagsleben bezogen bedeutet das, dass wir natürlich unser Möglichstes geben sollten, Gutes zu tun, Schlechtes zu vermeiden und freundlich zueinander sein. Aber ansonsten darf in unsere Jodo-buddhistische Gemeinschaft jeder Mensch so kommen, wie er ist. Niemand muss bei uns seine Lebensweise wie die Ernährung oder andere Gewohnheiten ändern oder bestimmte Anforderungen erfüllen. Das liegt in der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Menschen. Bis zu Honens Neuerungen waren im Buddhismus religiöse und weltliche gute Taten konditional miteinander verbunden. Durch die buddhistischen Übungen und durch gutes Karma konnte man die Geburt ins reine Land erlangen. Aber wenn man sich dem Fürsten widersetzte und ihm keinen Tribut zollte, führte dies zu schlechtem Karma und man kam in die Hölle. Das Verlangen nach der Geburt ins reine Land und die Furcht vor der Hölle wurden als soziale Druckmittel zur Machtausübung eingesetzt. Ähnliches kennen wir ja auch hier in Europa. Demgegenüber vollführte Honen nach Professor Tairas Analyse eine Trennung der buddhistischen von der menschlichen Welt, also von gutem Karma im religiösen Sinne und guten Taten auf zwischenmenschlicher Ebene. In buddhistisch-religiöser Hinsicht ist nach Honens Lehre das Nembutsu das einzige gute Karma, das man braucht. Abgesehen davon sollte man in der Welt der menschlichen Logik einfach so gut, wie es einem möglich ist, gute Taten vollbringen. Dabei sollten wir nicht so tun, als wären wir weise und anderen überlegen, sondern uns eingestehen, dass wir alle ohne Ausnahme Fehler, Schwächen und Begierden haben, die uns zu Bombu machen, auf Deutsch etwa einfachen Menschen. Und für solche einfachen Menschen passt das Nembutsu als religiöse Praxis wie ein Deckel auf einen Topf. Natürlich gibt es schlaue, gebildete Menschen und solche, die weniger clever oder weniger ernsthaft sind. Auch Buddha hat jeden einzelnen Menschen in seiner Individualität gesehen und die Verschiedenheit der Menschen erkannt. Aber in Bezug auf unsere Fähigkeit, ins reine Land Amidas geboren zu werden, sind wir alle gleich, auf Japanisch Byodo. Vor Honens neuer Lehre wurde im Buddhismus das sogenannte unwissende einfache Volk als Gegenstand der religiösen Erziehung betrachtet, das vom buddhistischen Klerus belehrt und verändert werden müsse. Diese Denkweise hat Honen radikal geändert. Für ihn mussten die unwissenden Menschen nicht belehrt werden, sondern sollten einfach, so wie sie sind, ein aufrichtiges Herz haben und ehrlich zu sich selbst und anderen sein. Im Mittelalter verliehen die buddhistischen Tempel den weltlichen Machthabern und Regierungen ihre Rechtfertigung und ihre Erhabenheit. Diese buddhistische Wertvorstellung hat Honen mit seiner revolutionären Lehre bis auf die Grundfesten erschüttert. Deshalb wurden er und seine Lehre vom damaligen feudalen Establishment als schädlich für die Gesellschaft betrachtet und unterdrückt. Die buddhistische Kernlehre von Ursache und Wirkung, dass nämlich gutes Karma eine gute Wirkung hat und schlechtes Karma eine schlechte, sollte uns Menschen eigentlich ein moralischer Wegweiser sein. Im Mittelalter erfüllte diese Lehre allerdings einen anderen Zweck. Sie diente zur Rechtfertigung für Diskriminierung. So sagte man den armen und kranken Menschen am Rande der Gesellschaft, dass ihre jetzige Situation auf ihrem schlechten Karma aus früheren Leben beruht. Umgekehrt wurden die Reichen und Mächtigen für ihr gutes Karma belohnt. Daher sollten die Armen nicht neidisch sein, sondern sich in diesem Leben anstrengen, damit sie gutes Karma für ihr nächstes Leben ansammeln. So benutzte man die buddhistische Lehre von Ursache und Wirkung zur Diskriminierung und Ausübung von Macht über andere. Auch wenn jemand völlig unverschuldet, zum Beispiel durch ein Erdbeben, plötzlich obdach- oder mittellos wurde, gab man ihm oder ihr selbst die Schuld aufgrund seines oder ihres schlechten Karmas aus früheren Leben. Dieses Prinzip einer ultimativen Selbstverantwortung führt zu noch stärkerer sozialer Ausgrenzung. Demgegenüber lehnte Honen jede Art von durch Karma bedingten Unterschieden in menschlichen Fähigkeiten ab, sondern stellte alle Menschen als Bombu, als mit Fehlern behaftete, einfache Menschen, auf eine Stufe. Unabhängig von ihrem früheren Karma genügt es, wenn Menschen jetzt und hier, jederzeit und überall, einfach nur das Nembu zu praktizieren, um Befreiung aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten durch die Geburt ins reine Land ohne Wiederkehr zu erlangen. Man muss dafür nicht die Fähigkeit besitzen, sich im Lotussitz zu positionieren oder lesen zu können. Man muss nicht lange stillsitzen, sondern kann während der Nembutsu-Rezitation umhergehen, schwimmen, liegen, Autofahren oder stehen. Man braucht keinen Tempel, keine Buddha-Statue und keine Ausbildung. Honen hat einmal gesagt, dass Kleidung, Essen und ein Dach über dem Kopf die Hilfsübungen für das Nembutsu sind. Das heißt alles, was uns ein sicheres Leben ermöglicht. Dinge wie stille Konzentrationsübungen im Lotussitz, das Studium der Schriften oder auch das Trainieren von Achtsamkeit können uns vielleicht im Alltag oder im menschlichen Umgang miteinander helfen, aber als religiöse Übung sind sie in diesem Leben für uns irrelevant. Auch wenn wir für uns diese Art von Übungen ablehnen, respektieren wir andere Religionen, Weltanschauungen und buddhistische Traditionen und suchen den Austausch mit ihnen. Die Rezitation des Namu Amida Butsu genügt uns völlig, um ganz natürlich und kostenlos ein aufrichtiges Herz zu entwickeln, indem wir ehrlich zu uns selbst und zu anderen sind, volles Vertrauen in Amida Buddha haben und unsere Übung der Geburt ins reine Land für uns und alle Wesen widmen. Mehr braucht es nicht. Ein aufrichtiges Herz, das heißt auch, dass wir negative Dinge in unserem Leben, wie Traurigkeit, Angst, Wut oder Depression, erst einmal als das erkennen und annehmen, was sie sind. Es bleibt oberflächlich, sich Dinge schön zu reden und ohne tiefergehende Beschäftigung mit ihnen sofort zu versuchen, einfach nur das Beste daraus zu machen. Wir können daran wachsen und daraus lernen, auch negative Aspekte und Ereignisse erst einmal als das zu akzeptieren, was sie sind, bevor wir uns im nächsten Schritt an die Lösung machen. Wenn wir außerdem versuchen, unser Leben ganz natürlich fließen zu lassen, ohne Glück oder Glücklichsein ständig bewusst erzwingen zu müssen, dann bleiben wir von Enttäuschungen verschont und können im Alltag kleines Glück auf natürliche Weise erleben. Wir können Amida Buddha, dem Buddha des unermesslichen Lebens, einfach voll vertrauen. Der Glaube gehört ja als eine der fünf Kräfte und eine der fünf Wurzeln der Güte untrennbar zum Buddhismus dazu. Volles Vertrauen in Amida heißt nicht, dass wir untätig bleiben und uns gehen lassen. Auf spiritueller Ebene sind wir aktiv durch unsere Nembutsu-Rezitation. Da kann uns nichts weiter passieren. Im menschlichen Alltag können wir mit Krisen und Problemen besser umgehen, wenn wir auf Grundlage von Shakyamuni Buddhas Lehren, von den vier Wahrheiten und dem achtfachen Weg oder auch gemäß dem kategorischen Imperativ von Kant ganz pragmatisch überlegen, was wir tun können, um Krisen und Leid zu überwinden. Allerdings müssen wir auch in unserer heutigen Zeit noch aufpassen, dass die spirituell-religiöse Ebene keinen negativen Einfluss auf unsere menschliche Situation ausübt. Wir sollten unsere klare Sicht auf das Leben nicht verlieren. Negative, unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen müssen nicht unbedingt auf schlechtem Karma aus früheren Leben basieren, sondern gehören nun einmal ebenso dazu wie Glücksmomente oder schöne Erlebnisse. Sie müssen nicht unbedingt einen höheren Sinn haben. Man kann aber im Nachhinein trotzdem aus ihnen lernen, wenn man die Situation erst einmal so klar sieht, wie sie ist, und dann die wirklichen Ursachen analysiert, ohne das Negative zu verdrängen. In jedem Fall hilft uns in schwierigen Lagen oft das persönliche Gespräch mit Menschen aus unserem Umfeld. Manchmal ist auch die Überwindung zur Inanspruchnahme professioneller Hilfe, zum Beispiel durch eine medizinische oder psychologische Therapie, erforderlich. Gegenwärtig werden leider immer noch Religionen, auch der Buddhismus, manchmal zu Zwecken der Machtausübung über andere missbraucht. Es kommt vor, dass es zur Bedingung für eine spirituelle Befreiung von Leid gemacht wird, bestimmte Kurse zu belegen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, sich für irgendeinen Zweck zu engagieren oder einen bestimmten Menschen als Guru zu verehren. Selbst wenn er schon 850 Jahre alt ist, kann Honens revolutionärer Ansatz auch heute noch dieser Ausübung von Macht und Druck entgegenwirken. In unserer Jodo-buddhistischen Gemeinschaft brauchen wir keine Hierarchie und keinen Guru. Alle sind willkommen und alle sind in ihrer Verschiedenheit gleichwertig, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Beruf, ihren körperlichen Einschränkungen, ihres Alters und so weiter. Die buddhistische Nembutsu-Praxis einer Obdachlosen oder eines Soldaten hat genau den gleichen Wert wie die eines Mönchs, einer Nonne oder eines Professors. Wir lehnen keinen Menschen ab, aber wir lehnen eine Denkweise ab, die manche Menschen über andere Menschen stellen will und sie als besser oder überlegen betrachtet und den anderen deswegen Leid zufügt. Sich trotz einer geistigen Beschäftigung wie törichte Personen zu geben, die um ihr Nichtwissen wissen, und trotzdem selbst aktiv zu bleiben, Probleme mit Vernunft anzugehen und sein Bestes zu geben, das ist wohl eine von Honens Botschaften, die uns auch heute noch in gewisser Weise befreien kann. Auch wenn man kein Buddhist ist, kann man als Suchender doch aus Honens Lebensgeschichte etwas mitnehmen. Zum einen, dass sich die Mühe lohnt, wieder einmal die Originalschriften von Vordenkern aus früheren Zeiten intensiver und ungefiltert zu lesen. Zum anderen, dass man letztendlich jedoch unbeirrt in der Selbstreflexion an das glauben sollte, was man für sich selbst überprüft und für richtig befunden hat. Honen starb übrigens am 25. Januar 1212 im Alter von 80 Jahren. Ein paar Tage vor seinem Tod diktierte er noch einem Schüler die Kernsätze seiner Lehre zusammengefasst auf einem einzigen Blatt Papier, dem Ichimai Kishomon. Heute ist der 25. Januar Honens Gedenktag, an dem wir in der Jodo-Shu alljährlich das Nembutsu zu seinen Ehren rezitieren. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Honens sogenannten Dharma-Worten, die damit den Abschluss dieser 5 Folgen über den 2. der 3 Schätze Dharma bildet. Danach machen wir uns weiter auf die Suche nach dem letzten Schatz, der Sangha, der Gemeinschaft. Namo Amida Butsu.
Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Namu Amidabutsu, Namu Amidabu.